Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast von Herzgeflüster mit dem Thema Gesundheit mitgestalten. Wir haben heute einen sehr spannenden Gesprächspartner. Wir haben Norbert Kuster. Ich habe Norbert vor mehr als einem Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung und wir haben gemerkt, dass wir da einige Themen haben, die uns beide beschäftigen. Kurz zu Norbert. Norbert ist der Landesvorstand oder im Landesvorstand, das wird er uns noch gleich sagen, von der Deutschen Diabeteshilfe. Und zwar geht es um den Landesverband Nordrhein-Westfalen. So, Norbert, schön, dass du hier bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, freut mich.
Jetzt gleich die Antwort. Bist du der Landesvorstand oder im Landesvorstand?
Ich bin der Landesvorsitzende und Geschäftsführer der Deutschen Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes in Nordrhein-Westfalen.
Schön, schöner Titel. Die Abkürzung, die sieht man auch öfters, DDH?
DDH-M ist unsere Abkürzung. Deutsche Diabeteshilfe, Menschen mit Diabetes, deshalb das M.
Also das heißt, das Menschen, habe ich jetzt herausgehört, das ist ganz wichtig, dass wir das mit dabei haben.
Genau.
Okay. Norbert, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Dein Thema ist Diabetes, wie wir schon rausgehört haben. Du bist selbst Betroffener, was ich recherchiert habe und was du mir auch erzählt hast. Und du hast eine relativ seltene Art der Diabetes. Vielleicht mal zum Einstieg, dass die Zuhörer so ein bisschen eine Idee davon haben, davon bekommen, was das genau ist. Erzähl mal.
Genau, also ich habe den Diabetes LADA und LADA ist Diabetes im Erwachsenenalter. Bei mir ist er erst im Alter von 29 Jahren festgestellt worden. Und man hat zunächst auch erstmal vermutet, aufgrund dessen, dass ich auch leichtes Übergewicht habe, dass ich ein Typ 2er bin. Und hat dann gemerkt, dass sämtliche orale Medikamente nicht geholfen haben. Hat dann mal getestet und festgestellt, ups, er ist gar kein 2er, er ist Typ 1. Und seitdem ich Insulin bekomme, kann ich den Diabetes auch ganz gut im Griff halten.
Was ist denn diese besondere Art? Kann man das relativ einfach erklären oder müssten wir jetzt sehr medizinisch einsteigen?
Nee, das ist einfach in diesem Fall, dass der Diabetes wohl schon länger existiert hat, aber nicht aufgefallen ist und bei mir erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist. Es gibt mehrere Sonderformen von Diabetes und LADA ist eben eine davon.
Ach ja, okay. Das heißt also, du beschäftigst dich schon etwas länger mit dem Thema Diabetes.
Ja, jetzt insgesamt über 30 Jahre logischerweise. Ich bin jetzt, werde kommende Woche 62 und wenn du weißt, ich habe es mit 29 bekommen, dann kann man sich ausrechnen, wie lange ich mit dem Thema umherlaufe.
Genau. Jetzt hast du gesagt, auch Geschäftsführer. Das heißt also, du machst das ganze Thema Diabetes, lebst du beruflich wie privat? Du kannst dir dem Ganzen eh nicht entziehen.
Genau, also das ist bei mir so eine Mischung, weil unser Landesverband wie alle Verbände nicht so rosig finanziell aufgestellt ist, bin ich halbtags bei uns angestellt und die andere Hälfte nutze ich dann eben privat, aber gebe auch mal Vorträge, bilde mich selber weiter, also verschiedene Sachen. Wir haben auch ein Projekt, da kommen wir bestimmt noch drauf, da begleite ich auch schon mal ein Kind auf Klassenfahrt. Also das ist kunterbunt gemischt.
Ja, genau, da sind wir auch schon in dem Thema drin, was du so alles machst. Wie gesagt, wir haben uns auf verschiedenen Veranstaltungen schon getroffen. Habe vor kurzem auch tatsächlich den Diacup, so ist es die richtige Abkürzung, bei Borussia Düsseldorf besuchen dürfen, haben auch darüber berichtet. War eine Veranstaltung, die mich beeindruckt hat, um es mir jetzt einfach mal so zu sagen. Also da hat natürlich alles gepasst. Ja, das war irgendwie ein tolles Wetter, das waren spannende Leute, das war natürlich die Location. Und für das Thema Tischtennis, wer da ein bisschen in dem Thema drin ist, der weiß, Borussia Düsseldorf, auch Stützpunkt für die deutsche Nationalmannschaft, wie ich das irgendwie richtig vernommen habe, das sind natürlich so ein bisschen heilige Hallen. So. Und dort haben wir Menschen mit oder mit, die mit Diabetes irgendwie was zu tun haben. Bei mir war es damals ja eine Art, was ich hatte, eine Prädiabetes. Ich konnte dem Ganzen mit einem massiven Gewichtsverlust der Ganzen von der Schippe springen. Bin aber da ein bisschen auch familiär bedingt in dem Thema drin. Wir hatten da zwei ganz besonders tolle Tage. Es kann man nachlesen. Aber nochmal ist es spannender, es aus deinem Mund zu hören, jetzt mal aktuell von der Veranstaltung. Das war für mich wow, von der Organisation, von der Professionalität, von den Teilnehmern, von allem. Erzähl mal, wie kam das zustande und seit wann gibt es diesen Dia-Cup und wie geht's da weiter voran?
Ja, also das kam durch Zufall zustande, weil wir mit Dr. Olaf Schwörkel, der ist Leiter vom Regionalen Initiativenzentrum beim Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf, und Robin Rasnick seines Zeichens ist Leiter bei Abbott, nimmt da den digitalen Bereich in Anspruch. Und wir saßen bei mir im Garten im Sommer, das werde ich nie vergessen. Und der Robin hatte dann irgendwann mal die Idee, und sagte, lasst uns doch mal was in Sachen Tischtennis für Diabetiker machen. Und nachdem sich das gesetzt hatte und ich gesagt habe, das ist eine total interessante Sache, kam natürlich auch gleich Borussia Düsseldorf ins Spiel, weil wir gesagt haben, wenn, dann würden wir das gerne im Mekka des deutschen Tischtennissports machen, bei Borussia Düsseldorf, und haben in Matthias Ernst und Carsten und zwei herzensgute Mitstreiter gefunden, die wirklich auch dafür brennen, so ein Turnier wirklich top auf die Beine zu stellen. Und das erste Turnier war jetzt vor 3 Jahren. Das lief etwas schleppend, das zweite lief noch etwas schleppend, aber du hast es gesehen, wir haben dieses Jahr unsere Teilnehmerzahlen verdoppelt. Und arbeiten gerade dran, dass wir im nächsten Jahr die 150 Teilnehmer knacken. Damit wäre eine Halle komplett voll. Wir haben aber die Möglichkeit, noch eine weitere Halle zu nehmen, sodass wir 300 Teilnehmer nehmen könnten. Und wir besprechen zum Beispiel direkt nach dem Turnier schon, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, aber bereiten auch gleichzeitig fließend das nächste Jahr vor. Das passiert gerade. Und das macht unheimlich Spaß, mit so einem Team zusammenzuarbeiten.
Das hat man als Teilnehmender gemerkt, ja. Das muss man einfach sagen, ja, das war einfach beeindruckend. Und auch da schon mal direkt der Aufruf in der Community. Ich weiß natürlich aus unserer Gruppe, dass wir viele Menschen mit Diabetes auch dabei haben. Auch da schon mal direkt der Aufruf, wer da Interesse dran hat. Ich denke, wir werden das Ganze auch nochmal über Social Media kommunizieren. Wir haben ja gesagt, wir würden euch unterstützen bei der Einladung. Und wie gesagt, man kann sich's einfach auf den Fotos angucken, man kann sich's im Bericht angucken und das spricht Bände, das muss man ganz einfach sagen. Was
Im
ich.
nächsten Jahr, der Termin steht hier übrigens schon fest, das ist der 20. und 21. Juni. Und die Leute sollen also keine Angst haben, wenn sie keinen Tischtennis spielen können. Du hast gesehen, ich habe auch dieses Jahr mitgespielt und ich kann alles, aber kein Tischtennis. Und es geht um die Bewegung, es geht um den Spaß, es geht um den Austausch. Und ich glaube, den haben wir gehabt. Alle sind ja mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren und das wollen wir nächstes Jahr nochmal ein bisschen toppen.
Genau, und dann sind wir aber auch schon genau an diesem Beispiel, was ich jetzt mal so mitnehme. Das ist von dem Wochenende, wenn wir nochmal in dem Thema Diabetes und der Krankheit drin bleiben. Das betrifft Menschen, darüber sprechen wir. Und ich kam dann dort an, habe gesagt, ich spiele mit, habe mir also auch einen Tischtennisschläger im Vorfeld besorgt und dann kam ich dann dorthin. Und dann habe ich erstmal das kapiert mit der Aufteilung, dass es diese Hobbyspieler gab, aber auch Spieler, die in Vereinen spielen. Und dann denke ich mir, okay, die hauen sich hier die Bälle um die Ohren. Und ich sage dann zu dir, sind das alles Leute mit Diabetes? Ja, klar sind das alles Leute mit Diabetes, weil es einfach ganz normale Menschen sind, ja. Und die spielen Fußball, die spielen Tischtennis. Du hast mir erzählt, ihr bereitet gerade jetzt was vor mit Pferden. Da kommen wir gleich dann auch noch mal drauf. Ich denke, das, was ich so erlebt habe an dem Wochenende, das ist, dass man ein Thema normalisiert, was halt eben nicht normal ist. Und das ist auch was. Ich habe das dann natürlich mitverfolgt und bin dann tiefer eingestiegen in das Thema, wie leben Diabetiker, ob jetzt Typ 1 oder Typ 2, was auch für mich ganz spannend war. Das war dieser Typ Family. Also das heißt, wie leben dann tatsächlich die Angehörigen damit? Und das ist so für mich besonders gewesen, dass man dann doch so eine, ich nenne es jetzt mal, so ein Thema mit sich dabei hat, was man ja auch von außen sieht, ja, was ich zum Beispiel jetzt bei mir eigentlich gar nicht habe. Höchstens ich gut manchmal ein bisschen traurig mit meiner Depression, aber ansonsten sieht man mir es ja erstmal nicht an. Und zum Beispiel, um jetzt mal auch Namen außen vor zu lassen, eine junge Frau da kennengelernt, die sehr gut Tischtennis spielt, die dann auch sagt, ich zeige das ganz offen, dass ich das Thema mit mir rumtrage. Ja, und es ist nicht mal jetzt zu sagen rumtrage, sondern es ist halt einfach ein Teil des Lebens.
Es gehört zu uns. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder beherrscht der Diabetes dein Leben oder du beherrschst den Diabetes. Und dann muss jeder entscheiden, was er möchte. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich meinen Diabetes beherrschen möchte. Und ehrlich gesagt, klar, wir haben Einschränkungen. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber wir können relativ gut heutzutage mit unserem Diabetes leben. Und wir haben ja keine Verbote mehr, so wie früher. Früher wurde ja gesagt, das sollst du nicht, dies sollst du nicht. Heute darf man nur im Maßen und das ist gut.
Ja, und das ist halt eben genau auch dann das nächste Thema, wenn wir nochmal den Fokus auf deine Person rücken, wenn man dich so ein bisschen im Internet stalkt und dann findet man relativ schnell raus, dass du sehr gerne reist. Also das heißt, auch Reisen ist für dich kein Hindernis, oder Diabetes ist für dich kein Hindernis zu reisen.
Nein, also es bedarf einer gewissen Vorbereitung, je nachdem, in welches Land man jetzt gerne möchte. Aber das hindert dich überhaupt nicht dran. Ein guter Freund, der Ivo Rettig, ist jetzt mit einer Gruppe Diabetikern, hatte die Alpenüberquerung gemacht. Und das ist mit Sicherheit anstrengend, aber es hat wunderbar geklappt.
Hat er es durchgezogen? Also ich kenne ihn ja aus Berlin und er hat das erzählt beim Dia Cup, dass sie das vorhaben. Und ich habe da sehr gespannt zugehört. Und also die sind jetzt schon quasi fertig mit dem
Genau,
Event.
die haben das hinter sich und sind alle gesund und munter wieder da.
Krass, ne? Krass. Ja, aber das ist halt eben genau dieses Thema, wie du gerade sagst, man lebt halt heute anders damit. Man muss ein paar Dinge berücksichtigen. Wir kommen vielleicht auch dann nochmal zu dem Thema Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2. Ich glaube, dass das auch nochmal was ist, was die Hörer interessiert. Und das ist halt eben genau das, was aber nochmal bei mir halt eben bei dem Bia Cup so rüberkam, wie die sich da echt die Bälle um die Ohren gehauen haben. Ich habe gesagt, wow, ja, aber klar, es ist halt einfach das Leben mit einer Erkrankung.
Genau. Und das Schöne ist ja, dass diese Erkrankung dich nicht stoppt. Es gab mal Zeiten, da sollten Diabetiker nicht alle Sportarten ausüben, gerade die Kraftsportarten. Heute kann ein Diabetiker jede Sportart machen. Er muss sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ja, aber das ist ja nichts Negatives. Und von daher ist das doch schön. Man kann sein Leben trotz Diabetes super genießen.
Eine schöne Aussage an dem Tag, als wir draußen saßen, die fand ich, wo ich einen jungen Mann gefragt habe mit Diabetes, sag mal, geht es nochmal weg? Und dann hat er mich so angegrinst und sagt, wenn ich so alt wäre wie du, würde ich sagen, nö. Dann habe ich gesagt, was ist das jetzt für ein Unterschied? Und dann sagt er, ja, ich bin echt noch jung, ich weiß ja nicht, was noch die Medizin so alles bereithält für das Thema Diabetes. Fand ich eine sehr spannende Aussage. Hat mir auch noch mal ein bisschen den Spiegel vorgehalten, wie alt ich bin. Aber tatsächlich, wenn man es einmal hat, dann hat man es. Stand heute.
Genau, also Stand heute ist Diabetes nicht heilbar. Du kannst ihn sehr gut im Griff haben, sodass du noch nicht mal Medikamente oder so etwas brauchst. Das ist toll, aber du bist nie geheilt. Wenn du einmal Diabetes hattest, dann bleibst du Diabetiker. Ja, die Medizin geht immer neue Wege, was ja auch gut ist. Wir bekommen neue Insuline, wir bekommen neue orale Medikamente, wir bekommen aber immer neue Hilfsmittel und man ist ja gerade dabei, die künstliche Bauchspeicheldrüse zu entwickeln. Aber auch das ist eine Sache, die jeder erstmal für sich entscheiden muss. Möchte ich sowas eingehen? Ist das überhaupt was für mich? Und ich glaube, dafür ist es noch zu frisch, um darüber zu reden. Aber es ist halt spannend. Es kommt immer wieder etwas Neues wo man sich wieder mit beschäftigt, wo man jetzt guckt, für wen ist das geeignet, wann nutzt du es überhaupt? Und das ist gerade das, was mich an dem Thema so reizt, weil es nie das Gleiche ist.
Immer wieder neu. Gut, aber da hast du natürlich auch mit deinem Job, den du da machst, natürlich auch das Thema Diabetes aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beispiel warst du vor kurzem hier bei uns in der Nähe in Frankfurt 2 Tage zu einem Thema mit politisch Verantwortlichen. Erzähl doch da mal was drüber, was da deine Position an diesen beiden Tagen war. Als Geschäftsführer vom Landesvorstand.
Ja, da ist meine Aufgabe, den Abgeordneten das Thema Diabetes näher zu bringen, aber auch Forderungen näher zu bringen. Zu sagen, Leute, ihr müsst langsam wach werden. Wir brauchen präventive Maßnahmen. Wir brauchen aber auch schnellere Maßnahmen, wie zum Beispiel mehr Diabetologen, mehr Diabetesberaterinnen, all solche Sachen, weil sonst hakt das System. Und das macht die Krankheit Diabetes dann teuer. Und es wird ja immer gemotzt, dass Diabetes eben sehr viel Geld verschlingt. Ja, es verschlingt aber das meiste Geld durch Folgeerkrankungen. Und die könnte man zum großen Teil aushebeln.
Gibt es valide Zahlen, wie viele Menschen jedes Jahr neu an dieser Erkrankung oder erkranken? Ich habe die Tage eine Zahl gehört, die hat mich echt geschockt. Und da wurde geredet von 9 Millionen Diabetikern, die wir in Deutschland haben. Das ist ja mehr als oder rund 10% von der Gesamtbevölkerung.
Ja, und das ist leider so. Wir sind schon gute 9 Millionen und zu den 9 Millionen kommen noch 2 bis 3 Millionen Diabetiker dazu, die gar nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Das ist die Dunkelziffer. Und ja, die Zahlen steigen gerade rasant an. Das Schlimme ist, dass selbst viele Kinder inzwischen an Typ 2 erkranken und deshalb die Gesamtzahl auch enorm zunehmen wird in den nächsten Jahren. Und da gilt es eben auch von der Politik mit Krankenkassen, mit aber auch den Verbänden gegenzuwirken und Systeme zu erarbeiten, die dann wirkungsvoll das Ganze, ja, ich will nicht sagen stoppen, aber zumindest vermindern.
Was müsste eine Person tun, der du nach unserem Gespräch begegnest, wo du sagst, wow, der hat Potenzial, Diabetes, wenn wir jetzt mal gerade bei dem Thema Typ 2 sind, bleiben, zu bekommen? Was müsste der gerade tun?
Also als erstes sollte er regelmäßige Kontrollen machen. Das sollte zumindest einmal im Jahr stattfinden. Das ist ein ganz einfacher Bluttest, wo man den sogenannten Langzeitwert HbA1c, nennt er sich, feststellen kann. Und dann weiß man schon, ob das in eine Richtung geht. Zum anderen gibt es auch Risikotests, die man selber mal ausfüllen kann, wo man dann auch feststellen kann, wie groß ist denn mein Risiko, an Diabetes zu erkranken. Und wenn man, wie du schon gesagt hast, Leute in der Familie hat, die schon an Diabetes erkrankt ist, ist das Risiko eh wesentlich höher. Und dann ist es schön, sich mit den Leuten schon mal darüber zu unterhalten, was könnte da auf dich zukommen und was müsstest du tun. Ich warne nur davor. Wenn Leute gerade feststellen, sie haben Diabetes bekommen, ich komme ja aus der Praxis, bin Diabetesberater und ich habe meinen neu manifestierten Patienten immer gesagt, Leute, lasst ihr 3 Tage erstmal sacken und dann reden wir weiter, weil sonst stellst du fest, dass draußen jeder einen Tipp für den Diabetiker hat, der aber gar nicht stimmen muss. Und so bekommen viele das Gefühl, mein Leben ist zu Ende.
Okay. Krass. Sehr gute Tipp. Jetzt erstmal das Ganze zum Feststellen. Aber sprechen wir es einfach an. Wären es jetzt Menschen, die eher übergewichtig sind? Wären es eher Menschen, die gerne in der Supermarktabteilung bei den Süßigkeiten stehen? Sind es Menschen, die vornehmlich Fastfood essen? Oder gibt es da tatsächlich gar keine Regeln? Also da sind wir auch schon bei dem Thema Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2. Ich erkläre es mal als Nicht-Diabetiker mal von der Seite her so und sage, Typ 1 Diabetikern sieht man es eher nicht so an. Jetzt was Thema Körperfülle, was Thema Ernährung betrifft. Bei Typ 2 könnte man manchmal ein Gefühl dafür haben. Liege ich da völlig falsch oder ist das halbwegs richtig?
Damit bedienst du gerade eine Klientel, wo wir immer verwarnen. Man kann dem oder derjenigen leider nicht ansehen oder Gott sei Dank, ob er Typ 1, 2 oder eine der Sonderformen hat. Das liegt einfach daran, dass es verschiedene Ursachen gibt. Ich kann dir ganz viele Menschen zeigen, die Typ 2 haben, aber total schlank sind. Natürlich spielt Übergewicht eine Rolle mit. Natürlich spielt Bewegung eine Rolle mit. Überhaupt keine Frage. Es sind aber nicht die einzigen Faktoren, die dazu führen, dass man Diabetes bekommen kann. Und von daher warnen wir immer, das einfach nur darauf zu schieben, ja, wenn der jetzt sich mehr bewegen würde und weniger essen würde, dann hätte er auch keinen Diabetes, ist ja selber schuld. Das ist völliger Blödsinn, ist er nicht.
Siehst du, und schon sind wir bei dem Thema Stigmatisierung. Ja, das ist schon genau dieses Thema. Also ich habe es tatsächlich jetzt auf mich bezogen. Also ich habe einmal in der Familie einen Typ 1er, der genau das Klischee erfüllt, völlig schlank, nie was angemerkt. Und ich selbst hatte ja eben die Diagnose Metabolisches Syndrom. Damals war ich definitiv als erstes Kriterium sehr dick, als zweites Kriterium, das habe ich bis heute, den hohen Blutdruck, der medikamentös gut im Griff ist. Ich habe massiv erhöhte Blutwerte, Blutfettwerte. Da bin ich auch mittlerweile echt gut eingestellt. Und das Thema, das vierte, was zu dem sogenannten tödlichen Quartett gehört, ist ja dann den entsprechenden Diabetes. Da wurde eine Prädiabetes festgestellt, wo ich durch die massive Gewichtsreduzierung und auch sicherlich mit einer Ernährungsumstellung das Ganze verhindern konnte. Da habe ich jetzt aus eigener Erfahrung gesprochen, aber es ist genau das, was halt eben viele Leute dann so in den Fokus haben, Stigmatisierung und sagen, der sieht so ein bisschen, geht dir das auch so? Manchmal sieht man Menschen, wo man sagt, die sind einfach. Die haben einfach ihr Gewicht, weil sie das haben. Und andere Menschen wurde der manchmal Dings, der ist auch jetzt, hat ein paar Kilo zu viel. Und das war ich damals. Und dem hat man sofort angesehen, dass der am liebsten in der Süßwarenabteilung steht und am liebsten Fastfood isst. So. Und das ist eben genau dieses Thema, was halt eben dann zu einer Stigmatisierung fehlt.
Also ich muss gestehen, dass ich durch meine Arbeit in der Selbsthilfe, aber auch durch meine Arbeit als Krankenpfleger und Diabetesberater, ja gelernt habe, die Dinge anders einzuschätzen. Ich glaube, ich war früher auch so, dass ich gesagt habe, na ja, die Leute könnten ja mal ein bisschen weniger essen, inklusive meiner Person. Aber ich kenne inzwischen so viele Leute, die an Adipositas erkrankt sind, wo ich genau weiß, das liegt gar nicht daran, dass sie zu viel essen. Das liegt an Stoffwechselerkrankungen, das liegt an Gendefekten, das liegt an ganz, ganz vielen Sachen. Und das sind so herzensgute, liebe Menschen. Da kommen mir die Tränen, wenn die halt durch Stigmatisierung immer runtergemacht werden.
Genau, genauso herzensgut bin ich und war ich ja damals, bin ich ja heute noch. Von daher, es macht ja am Ende keinen Unterschied, ob ich jetzt wie damals 105 Kilo habe oder wie heute halt eben ein paar Kilo weniger. Naja, aber es ist halt eben genau diese Herangehensweise, wo halt eben dann auch viel ja, Unwahrheiten unterwegs sind, ja, wie ich sie ja im Moment gerade wiederholt habe. Dann mach's nochmal das Thema einfach mal abzuschließen in deinen kurzen Worten, Typ 1, Typ 2. Die grundlegenden Unterschiede.
Also der Typ 1 ist ein angeborener Diabetes, wo zum Beispiel Gendefekte sein können. Also die Bauchspeicheldrüse, die sorgten leider nicht mehr dafür, dass Insulin produziert wird, wie das bei einem eigentlich gesunden Mensch ist. Und das sind dann Typ 1 Diabetiker. Typ 2 Diabetiker, die Bauchspeicheldrüse versagt im Laufe ihres Lebens. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wie zum Beispiel im Übergewicht. Man muss sich dann vorstellen, dass die Bauchspeicheldrüse immer weniger produzieren kann, weil sie ja eingedrückt wird. Aber das muss eben gar nicht so sein. Früher hat man immer gesagt, das ist ein Altersdiabetes. Heute sage ich schon ein wenig ketzerisch, das ist der Wohlfühldiabetes, weil ich selber weiß, wie wir inzwischen leben. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen, ne? Also ich weiß ja auch, dass ich als Diabetiker das eine oder andere meiden sollte und sage an einigen Tagen trotzdem, das ist mir egal, ich habe da jetzt Lust drauf und mach das auch mal.
Ja, sonst hat man tatsächlich auf alles verzichtet am Ende und dann kommt vielleicht dann noch was dazu, was man so nicht will. Was wieder so ein bisschen mein Thema ist, wenn man dann tatsächlich vor lauter Stress mit der eigenen Krankheit dann vielleicht auch seine seelischen Probleme damit bekommt. Ja, das ist tatsächlich so.
Also es ist schon wichtig zu sehen, dass es Typ 1, Typ 2 und auch diese Sonderformen gibt. Aber für mich kommt es eigentlich gar nicht darauf an, an welche Form ist er erkrankt, sondern der Mensch hat Diabetes. Und da gilt es erstmal darauf einzugehen, ihnen alle Hilfestellungen zu geben, die er oder sie jetzt benötigen. Und da auch zu sorgen, dass eben keine Stigmatisierung stattfindet. Wir als Landesverband zum Beispiel haben uns schon längere Zeit mit dem Thema beschäftigt und haben jetzt einen Film dazu gedreht, in dem Betroffene auch mal zu Wort kommen, wie sie Stigmatisierung überhaupt empfinden. Wir haben eine Psychologin, die mal überhaupt erklärt, was ist Stigmatisierung und wie kann man denen auch begegnen. Aber wir wollen dieses Thema weiter ausbauen, weil es uns ein Leben lang begleiten wird. Du kannst noch so viel machen. Ich glaube, dass Stigmatisierung immer wieder vorkommt, ob absichtlich oder unabsichtlich. Das sei auch noch mal dahingestellt. Viele stigmatisieren völlig unabsichtlich.
So wie ich vorhin. Aber bleiben wir noch mal bei dem Thema Leben mit Diabetes. Wenn ich meinen Diabetes dank Menschen wie dir im Griff habe, ganz gleich ob Typ 1, Typ 2, dann habe ich zum Beispiel, was jetzt meine berufliche Tätigkeit betrifft, keine Einschränkungen. Oder sagst du, ja, aber wenn du, keine Ahnung, auf dem Dach stehst oder sonst irgendwas, hast du da irgendwelche Einschränkungen, wo du sagst, wow, das ist dann schon tatsächlich ein bisschen kompliziert.
Ja, es gibt ja so ein paar Berufe, die wir trotz Diabetes nicht ausüben dürfen, wie Pilot oder so. Die meisten Berufe können wir ausüben, aber auch da gilt es natürlich, seinen Diabetes im Griff zu haben. Beispiel als Lkw-Fahrer, Busfahrer, wo du ja auch andere Menschen mitgefährdest, aber auch als Dachdecker, wo du selber gefährdet bist in Sachen Unterzuckerung oder Überzuckerung. Da muss man gucken. Nichtsdestotrotz kannst du, ja, ich sag mal, fast 98% aller Berufe ausüben. Du musst dich nur selber damit ein bisschen auseinandersetzen und wissen, was du in welchem Fall als Notfall machen musst.
Und wenn ich morgen, was ich jetzt nicht hoffe, eine Diagnose Diabetes, das weiß man ja auch nicht bei mir, könnte ja auch sogar Typ 1 kommen, also da sind wir ja nicht raus, habe ich ja jetzt gelernt. Und dann wärst im Prinzip genau du der richtige Ansprechpartner.
Jein. Also, wir sind natürlich gute Ansprechpartner. Allerdings sind wir keine Mediziner und wir wollen den Medizinern auch überhaupt nicht reinreden, sondern wir sehen uns als Ergänzung zur Medizin. Das ist aber ganz wichtig, weil die Mediziner sind die Fachleute. So, und jeder Diabetiker, egal ob Typ 1 oder 2, ist individuell. Das heißt, man muss erstmal gucken, was trifft auf diese Person zu und nicht allgemein sagen, ja, also der hat Typ 2, also kann er das und das und das und das machen oder das und das eben nicht. Nein, das muss man im Einzelnen rausfinden. Auch welches Insulin, wenn Insulin gebraucht wird, für ihn oder ihr da nützlich ist. Das ist nicht immer gleich. Und das sind Dinge, da ist das diabetische Team als Diabetologe, DiabetesberaterInnen und so gefordert und die machen das gut. Aber wir können das Ganze ergänzen. Wir können auch aus unserer Sicht Tipps und Kniffe geben. Wir wollen aber nochmal nicht als Kontrahent zur Medizin dastehen. Das ist nicht unser Bestreben.
Das geht Hand in Hand.
Ja.
Ich werde am 6.8. dich besuchen, dich und deine Selbsthilfegruppe in Bocholt.
Ja.
Und ich werde an dem Abend dabei sein dürfen, wie so ein Selbsthilfegruppenabend abläuft. Wir werden auch darüber berichten, freue ich mich jetzt schon. Freue mich auch drauf, dich da wieder persönlich zu treffen. Aber mach doch mal so ein bisschen den Zuhörern Lust, was wird sie da in diesem Bericht danach erwarten?
Ja, an dem Abend freue ich mich auf Herrn Professor Dr. Dieter Tschöpe. Herr Professor Tschöpe war seines Zeichens bis zum 31.12. Klinikdirektor und Chef des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen, einer der führenden Diabeteszentren in Nordrhein-Westfalen. Und der erzählt mal aus seinem Klinikleben. Ich hatte ihn darum gebeten, weil wir motzen ja ganz gerne immer, warum manche Untersuchungen nicht gemacht werden, manche Sachen nicht angeordnet werden. Und er soll uns mal ein Gefühl darauf geben, warum das manchmal nicht geht, was aus Kliniksicht dagegen steht, um dann auch die Sichtweise von Ärzten und Kliniken besser verstehen zu können. Zeitgleich wirst du feststellen, dass wir immer Wert darauf legen, auf den gemeinsamen Austausch. Das heißt also, wenn irgendjemand von uns in Sachen Diabetes ein Problem hat, darf er es ganz offen nennen, ohne dass es bewertet wird, sondern wir versuchen dann gegenseitig uns zu helfen. Und das klappt nicht immer, muss man sagen. Also es gibt ja auch Sachen, die bei dem einen funktionieren, bei dem anderen nicht, aber jeder fühlt sich ernst genommen, jeder fühlt sich mitgenommen und es haben sich dadurch auch schon Freundschaften ergeben. Wir fahren zum Beispiel einmal im Jahr mit unserer Selbsthilfegruppe ein paar Tage weg, um das Zusammengehörigkeitsgefühl nochmal zu schweißen. Und es macht unheimlich Spaß mit diesen, ja, inzwischen sind so 45 Mitglieder, die wir haben, zu arbeiten.
Spannend. Nicht noch spannender. Wir wollen jetzt nicht die Superlativen nach oben treiben, aber was so für mich ganz neu war, für dich natürlich eine Selbstverständlichkeit, war auch kurzes Thema bei den Dia-Cup. Du begleitest Kinder mit Diabetes auf Klassenfahrten.
Ja, das ist eines unserer Herzensangelegenheiten, weil Schulen und Kindergärten lehnen leider immer noch Kinder mit Diabetes teilweise ab. Wir haben gerade einen aktuellen Fall in Köln, wo 8 Kinder zusammen in die Kita gegangen sind und sollen jetzt auf eine Grundschule und 7 durften auf diese Grundschule, nur der 8. nicht, weil er Diabetes hat.
Kann man nicht sein, oder?
In der heutigen Zeit dürfte das nicht sein, passiert aber leider viel zu häufig. Hinzu,
Was ist das Argument?
das Argument ist, dass die Angst haben, dass die nicht wissen, wie sie mit so einem Diabeteskind umgehen sollen. Die haben Angst vor Unterzuckerung, vor Überzuckerung, die wissen nicht, was sie tun sollen. Dabei geben wir denen so viel an die Hand. Wir kommen auch in die Schulen und Kitas zum Schulen, um den Hilfestellungen zu geben, um denen auch zu sagen, ihr seid nicht alleine, wenn ihr Hilfe braucht, sind wir da und wir zeigen denen auch rechtliche Aspekte auf. Wir lassen die nicht einfach ins offene Messer laufen. Und ich erlebe das, wenn ich dort bin zum Schulen, dann fahre ich auch mit einem sehr guten Gefühl nach Hause, weil ich zumindest 90% der Sorgen meistens nehmen kann. Ein bisschen bleibt in der Regel immer über, aber das ist auch normal, weil es für die kein Alltagsgeschäft ist, es ist ein Neugeschäft. Und darum haben wir vor 5 Jahren zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der pädiatrischen Diabetologen, also der Kinderdiabetologen und ProKids ist eine Vereinigung, die sich eben halt um Kinder kümmert, und uns und dem Land NRW ein Projekt, das nennt sich Diabetes in Kitas und Schulen, ins Leben gerufen, wo wir eben auch diese Kinder auf Ausflügen und Klassenfahrten begleiten. Ziel ist es, da auch Stigmatisierung zu begegnen, aber allen, egal wen, ob es dem Kind als Diabetiker oder den Eltern oder den Lehrern, ErzieherInnen Hilfestellung zu geben, indem wir sagen, ihr braucht euch um das Kind nicht zu kümmern, das machen wir 24/7. Das heißt, solange wie die Fahrt dauert, sind wir für diese Betroffenen da.
Ja, das ist richtig toll, oder? Das ist ja richtig toll.
Das geht auch selber runter wie Öl. Es ist anstrengend. Das muss man fairerweise sagen. Unsere BegleiterInnen stehen zweimal nachts auf, in der Regel um 2 Uhr und um 5 Uhr und gucken trotz guter Werte auch danach, dass es dem Kind auch sonst gut geht. Und wir sind ja den ganzen Tag bei allen Ausflügen dabei, egal was sie machen. Wir lassen den ja, die ja nicht aus den Augen. Aber wenn man dann auch diese Dankbarkeit zurückbekommt und sieht, was man dadurch bewegt, das ist so hervorragend. Und wir merken auch von Jahr zu Jahr, dass der Bedarf höher ist. Also wir haben massig Anfragen, aber wir versuchen alles, damit jedes Kind auf Klassenfahrt oder Ausflug gehen kann.
Toll, einfach toll. Wir sprechen die ganze Zeit über zwei Beine. Kommen wir mal zu den ganz großen vier Beinen. Ihr habt am Wochenende eine Veranstaltung. Da geht es um Pferde. Erzähl das mal. Ich finde es so spannend, was ihr alles so auf den Weg bringt.
Ja, auch da muss ich wieder andere loben, weil das ist oft nicht auf unseren eigenen Mist zunächst gewachsen. Tischtennisturnier und das Reitercamp auch nicht. Weil beim Reitercamp kam Susanne Müller, die ist ebenfalls Diabetesberaterin und wir kannten uns schon einige Jährchen, auf mich zu und sagte: Norbert, lass uns doch mal ein Reitercamp machen. Jetzt bin ich aber jemand, der überhaupt nicht reitaffin ist und vor Pferden auch eine gewisse Hochachtung hat. Und hab dann immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und da mit Kindern, nein, da passiert nachher was und du wirst dein Leben nicht mehr glücklich. Nein. Dann habe ich also wirklich auch 3 Jahre durchgehalten, nein zu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Gott, das hört sich doch alles so gut an. Vielleicht sollte man das mal probieren und habe das dann in meinem Vorstand besprochen. Und mein Vorstand hat dann gesagt, gut, wenn ihr meint, ihr kriegt das so hin, dann lasst uns das doch mal machen. Und Gott sei Dank haben wir auch genug Sponsoren gekriegt, weil man muss bedenken, dass so eine Woche mit 35 Kindern gute 50.000 Euro kostet.
Moment, es geht eine ganze Woche. Ich dachte, Wochenende wäre es jetzt.
Nein, wir fangen jetzt am Samstag an und Freitagabend fahren die Kinder wieder nach Hause.
Ach, krass, das geht 6 Tage.
Ja, das ging früher sogar 7 Tage. Nur wir hatten mal Glück, dass wir 2 Wochen anbieten konnten und dann hatten wir als BeraterInnen keine Luft. Weil die anderen wurden Samstag abgeholt, die nächsten reisten Samstag an. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Wir müssen ja auch wieder alles vorbereiten, auffüllen und die Mappen wieder verändern. Und deshalb hatten wir dann gesagt, nee, dann lass die Eltern die Freitag gleich mitnehmen, wo wir sowieso einen bunten Nachmittag für die Eltern machen. Und ja, so haben wir es jetzt auch gelassen. Wir kriegen leider oft keine zweite Woche mehr zusammen, eben aus geldlichen Sachen. Aber es ist eine ganze Woche, ja, und die brauchen wir auch, weil du musst dir das so vorstellen, wenn die Kinder kommen, kennen die uns ja noch nicht. Die Zurückhaltung ist groß und der eine oder andere ist sich auch bestimmt noch nicht sicher, ob er hier richtig ist. Aber wenn du dann siehst, wie die sich in einer Woche entwickeln, wie die dann nach Hause fahren, das sind Welten. Weil die werden ernst genommen. Die können sich, sorry für den Ausdruck, aber die können sich auskotzen. Die können ihre ganzen Sorgen loslassen. Die merken, wir sind eines von vielen und fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ernst genommen, mitgenommen. Und das gibt denen eine ganze Menge. Wir bekommen oft Mails von den Eltern im Nachgang. Endlich geht mein Kind anders mit dem Diabetes um. Oder er oder sie hat begriffen, dass es auch schlimmere Dinge gibt und so. Also das zeigt uns ja, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Auch da ist es so, du kriegst nicht jedes Kind. Manchmal müssen Kinder wegen Heimweh nach Hause. Manchmal sind sie auch ein bisschen bockig. Ja, aber damit muss man umgehen und das lernt man auch. Und du kannst mir glauben, wir sind dort mit 8 BeraterInnen und eine Nachtschwester und ein Kollege aus dem Vorstand, der Hartmut Diers, kommt noch mit. Wir sind trotzdem den ganzen Tag super gut beschäftigt, und fangen morgens um 7 Uhr an. Und die Tagschicht geht so bis 23 Uhr. Dann ist die Nachtschwester alleine, weil die fängt schon früher an, aber die braucht dann auch noch Hilfe. Und das geht dann eine Woche so. Und du gehst normalerweise nach einer Woche schon erstmal ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aber auch da wieder, diese leuchtenden Kinderaugen, diese zufriedenen Eltern, da sackt alles von dir ab und du sagst sofort wieder, ja, das war's. Und ich bin da mega, mega stolz auf das ganze Team, was seit Jahren jetzt zusammenhält, wo ich also dann sagen kann, ey, wir machen es nächstes Jahr wieder und ich weiß, es ist in der Regel das gleiche Team. Es kann schon mal einer sagen, dieses Jahr kann ich nicht und dann muss jemand anders einspringen. Aber in der Regel sind wir immer jetzt mit dem gleichen Team, die sich kennen, wo der eine weiß, dass er sich auf den anderen verlassen kann. Und das finde ich so schön. Da wird nicht geguckt, ja, der ist gar nicht, der ist nicht in meiner Gruppe, da muss ich nichts tun, sondern jeder springt sofort für den anderen ein.
Erzähl doch mal beispielhaft, so einen Tag, damit ich mir es vorstellen kann, aus dieser einen Woche, wie sowas abläuft.
Sehr
Kannst du?
gerne. Also in der Regel wecken wir die Kinder um 7 Uhr. Dann werden natürlich auch als erstes nochmal die Blutzuckerwerte aufgenommen. Dann gucken wir, brauchen Sie Hilfe, Katheter oder Sensorwechsel? Müssen wir sonst irgendwas berücksichtigen? Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass Sie ab und zu mal duschen. Auch das ist leider heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja, und um 7:15 treffen wir uns dann vor dem Speiseraum, um noch einmal die Diabeteswerte durchzugehen und zu langsam vorzubereiten, was frühstücken sie, und um 8 Uhr wird dann gefrühstückt. Dann helfen unsere BeraterInnen bei der Berechnung der Mahlzeiten, achten darauf, dass genug Insulin abgegeben wird, dass die Pumpen auch funktionieren, und reden dann noch mal kurz über den Tag. Um 9 Uhr haben die erste Reitstunde. Das heißt, sie reiten ja nicht den ganzen Vormittag, sondern die reiten in Gruppen. Die eine Gruppe bereitet Pferde vor, die andere Gruppe reitet, die nächste muss auch wieder darauf achten, dass alles wieder aufgefüllt wird. Und wir als BeraterInnen sind einfach dafür da, die ganze Zeit zu gucken, müssen wir irgendwo eingreifen, weil ein Kind gerade in Unterzuckerungsgefahr läuft, oder ist er vielleicht viel zu hoch, oder geht es ihm sonst irgendwie schlecht? Wir gucken auch, wenn ein Kind mal nicht so gut drauf ist, was ist da gerade? Ist er in der Lage zu reiten oder brauche ich jetzt erstmal ein persönliches Gespräch? Wir haben auch im Zweifelsfall Psychologen, die wir zur Hilfe rufen können. Wir sind im Krankenhaus angeschlossen, die wissen, wir haben Reitercamp, so dass wir in allen Lebenslagen bereit sind einzugreifen. Um 11:45 treffen wir uns wieder vor dem Speisesaal, um dann nochmal über die Werte zu gucken, was wir zwischendurch auch immer machen. Und um 12 Uhr gibt es dann Mittagessen. Da ist das Gleiche wieder. Wir gucken, was essen die Kinder, und dann wird wieder berechnet, wird wieder Mahlzeiteninsulin abgegeben. Und dann haben die Kinder in der Regel eine Stunde Mittagsruhe. Die müssen nicht schlafen, aber die sollen ein bisschen zur Ruhe kommen und sollen sich erholen. Und um 2 Uhr geht es weiter in den Nachmittag. Es geht, die nächste Reiterstunde steht an, wieder Pferd vorbereiten, ihre Sachen holen, Sattel, Helm, was sie alles brauchen. Und zeitgleich, parallel finden Schulungen statt. Einmal finden Schulungen zum Thema alles, was mit Pferde zu tun hat, statt, damit die auch den theoretischen Unterricht bekommen. Aber einmal auch zu Themen rund um den Diabetes. Und das teilen wir uns dann auf. Da sind gewisse Kolleginnen, die das jeweils übernehmen möchten. Und dann werden diese Gruppen geschult. Um 17:45 Uhr treffen wir uns wieder vor dem Speisesaal, um wieder die Werte einzutragen. Und um 18 Uhr gibt es Abendessen. Nach dem Abendessen setzen wir BeraterInnen uns zusammen und sprechen jedes einzelne Kind durch, damit jeder von uns einmal weiß, was ist bei welchem Kind gerade angefangen, worauf muss man achten. Selbst wenn es nicht bei einem selber in der Gruppe ist, die man betreut, aber wenn mal irgendwelche Sachen sind, dass wir sofort einhaken können. Und dann werden die Kinder nochmal eine Stunde bespaßt, von 7:30 bis 8:30. Danach gehen die so langsam auf ihre Zimmer, machen sich Abend fertig, die müssen nicht sofort schlafen, aber ab 22 Uhr ist dann Nachtruhe, und das übernimmt eben die Nachtschwester, die alle 2 Stunden aber auch durch die Zimmer geht, die alle 2 Stunden die Werte kontrolliert, aufschreibt und die natürlich auch da ist, wenn zwischendurch irgendwas ist und Kind irgendwo nicht schlafen kann oder auch mal Magenschmerzen bekommt. Die hat immer die Möglichkeit, auf uns andere Achtern zurückzugreifen. Das ist zum Beispiel schon mal passiert, weil ein Kind sich aus Versehen viel zu viel Insulin gespritzt hat. Wir dann bei dem Kind natürlich die ganze Zeit bleiben müssen, bis es außer Gefahr ist. Das sind so unsere Aufgaben.
Beeindruckend, sehr beeindruckend. Das Ganze findet auf einem Reiterhof statt.
Genau, also wir waren sonst immer an der Reitschule Altrogge in Notteln. Und haben jetzt aus verschiedenen Gründen gesagt, wir möchten mal eine andere Reitschule ausprobieren und sie dieses Mal in Haaren an der Ems im Emsland und freuen uns da jetzt auch auf eine ganz neue Geschichte. Auch ich bin natürlich gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich war jetzt zwar zum Vorbereiten schon mal da, aber das ist immer was anderes als das Camp selber. Aber freue mich einfach auf Samstag jetzt, die Kinder zu begrüßen, die Eltern zu begrüßen und dann auch zu sehen, wie schwer Eltern das mitunter fällt, dann zu sagen, oh, jetzt fahre ich ja eine Woche ohne das Kind nach Hause. Und wir raten den Eltern immer, sie sollen es als diabetesfreie Zeit nutzen, auch mal durchzuatmen.
Absolut, ja. Um den einfach auch die Luft mal wieder zu geben. Finde ich sehr spannend, den ganzheitlichen Ansatz. Was wir jetzt gemacht haben, ich habe es nicht die Absicht gehabt, aber es ist sehr spannend am Ende. Und wir kommen zum Schluss langsam, mal so ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt also, du bist knapp über 30, nee, du bist 62. Du hast Diabetes. Du hast den Job im Landesvorstand, du organisierst Diakap, du fährst mit Kindern auf Klassenfahrt, du machst dieses Freidecken, du bist zu politischen Veranstaltungen. Wer jetzt die Frage sich stellt, bin ich denn mit Diabetes irgendwie eingeschränkt? Und dann ist ja eigentlich das beste Beispiel du, dass man es eigentlich nicht ist, weil das ist schon beeindruckend tatsächlich, ja.
Also ich würde schon sagen, gewisse Einschränkungen gibt es natürlich, aber die hindern dich nicht, dein Leben zu meistern. Überhaupt nicht. Man muss an manchen Stellschrauben arbeiten, ja. Was mir aber wichtig ist, danke für deine Lorbeeren, die nehme ich auch gerne an. Aber ich kann das nur, weil ein tolles Team hinter mir steht. Ansonsten würde ich das nicht hinkriegen. Das fängt bei meinem ersten Stellvertreter Hans-Günther Bischoff an, der mir vieles abnimmt. Das geht über Hartmut Diers, der ja jetzt auch mit zum Reitercamp fährt, auch bei den Vorbereitungen mit inbegriffen war. Dann haben wir unsere Schriftführerin Susanne Thiemann, die sich Gott sei Dank auch im IT-Bereich ein bisschen auskennt, wo ich also eine absolute Niete bin. Das geht über unsere Schatzmeisterin Birgit Dangela und so sind wir ein großes Team und haben auch noch Beisitzer dabei, die ich auch kurz nennen möchte, mit Michael Wolters, mit Sabine Hertha, mit Malte Tönnissen, die alle Arbeit abnehmen und auch einen Vater, den wir auf dem Reitercamp kennengelernt haben, den Klaus Lellgemann, unterstützt uns im Moment auch mit ganz vielen Sachen, wie Flyer erstellen und. Das ist das, was uns ausmacht. Diese Teamarbeit und zu sehen, dass wir für die Sache was erreichen wollen. Und das schaffen wir auch, wenn wir nicht einer Meinung sind. Das sind wir nicht immer. Das gehört auch in der Demokratie dazu. Aber wir wissen, warum wir unsere Arbeit machen.
Tolles Team. Mit einem
Ja,
tollen Ergebnis. Das ist das, was
deshalb war es
wir.
mir auch wichtig, das genau so zu erwähnen, weil es hört sich immer an, ja, du als Geschäftsführer und Landesvorsitzender, ja, aber ich gehe ebenso gut, muss ich meinen Innendienst mit Frau Lamberts und Herrn Glöde erwähnen, die mir ja auch den Rücken enorm frei halten und vieles, vieles abnehmen. So macht jeder seinen Teil und dadurch wird ein Landesverband, glaube ich, so erfolgreich, wie er geworden ist.
Ja, Teamarbeit. Wenn alle am gleichen Strang ziehen, dann wird am Ende was Gutes draus.
So ist das, ja.
Ihr seid ein Verein, ihr braucht Mitglieder. Richtig?
Richtig.
Wir werden definitiv in die Bio von dem Podcast nochmal alle Kontaktdaten von dir reinschreiben. Das heißt also, hier auch der Aufruf, Mitglieder beim. Jetzt hilfst du mir. Diabetes, Deutsche
Bei der Deutschen
Diabeteshilfe.
Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes in NRW.
Genau. So. Mitmachen, dabei sein, sie auch gerne ehrenamtlich mit einbringen. Gar keine Frage. Also auch gerne Teil von dem Team
Team
werden.
sein sollen, ja?
Ja, es macht
Sehr gerne.
echt Spaß. Und ich kann es nochmal als Außenstehender tatsächlich noch mal genauso empfehlen, weil es hat einfach bei dem Bier Cup einfach Spaß gemacht. Ja, auch euch zuzugucken, wie ihr da Hand in Hand gearbeitet habt. Ganz klare Empfehlung, Daumen nach oben. Norbert, ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch, für die Einblicke in ein Thema, was wir vorhin gelernt haben, was ganz viele Menschen betrifft und Steffen wahrscheinlich noch mehr. Und einfach ein Stück weit Verständnis für so eine Erkrankung einfach zu erzeugen.
Matthias, ich bedanke mich bei dir, damit du uns oder mir die Möglichkeit gegeben hast, unsere Arbeit einfach mal näher vorzustellen und auch den Diabetes noch mal näher zu bringen. Und es macht eben auch so viel Spaß, dieses Netzwerk mit Menschen wie dir, und wir haben ja auch noch ganz andere Menschen kennengelernt, das Ganze weiter fortzuführen und dadurch auch mal über den Tellerrand in andere Krankheiten zu gucken.
Absolut. Ich würde mich freuen, wenn aus der Community nächstes Jahr im Juni welche beim Dia Cup dabei sind. In Düsseldorf beeindruckend. Ich kann es nochmal wirklich nur empfehlen. Die Informationen, die werdet ihr auch nochmal hier über die Social Media Kanäle bekommen. Norbert, ganz lieben Dank. Wir sehen uns Anfang August in Bocholt und dir wünsche ich einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.
Bis bald. Ciao.
Ciao.